Wir haben uns ja in diesen Tagen schon beschäftigt mit dem Gesamtthema die Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben und auch in der Gemeinde. Ich habe versucht, am Anfang eine Einführung zu geben über die göttliche Dreieinheit. Aber es ist so wichtig, dass wir das auch weiterhin noch etwas fortsetzen. Und so möchte ich einmal darauf hinweisen, dass wir diese Trinität, diese Dreieinheit auch nicht zu kompliziert anschauen sollen. Und ich will Ihnen ein Beispiel geben, dass es nämlich viele Dinge gibt, die auch eine Dreieinheit sind, über die wir uns im Grunde genommen gar keine großen Gedanken und schon vor allen Dingen keine Sorgen machen. Da ist zum Beispiel zuerst einmal aus der Natur, in der Physik, H2O, Wasser. Wenn wir uns heute Morgen gewaschen haben, das soll ja auch mal vorkommen, vielleicht auch erst am Samstag wieder, dann ist das flüssig. Wenn wir im Winter kommen und da draußen rausschauen an den See, dann kann es sein, dass das Eis ist. Und wenn wir beim Kaffeekochen nicht aufpassen und das Wasser verdampft alles, dann ist das bei 100 Grad Wasserdampf unsichtbar, geruchlos. Und trotzdem ist es immer Wasser. Aber keiner von uns denkt daran, dass das was Kompliziertes ist. Drei verschiedene Aggregatzustände, sagt man in der Technik, regt niemand auf, nehmen wir zur Kenntnis. Aber ein weiterer Fall, das ist mit der Zeit. Wenn jemand fragt, wie viel Uhr ist es denn, dann sagen wir es ihm, machen uns aber gar keine Gedanken darüber, dass auch die Zeit eine Dreieinheit ist. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir machen uns auch darüber keine Gedanken. Das wird auch einmal in der Ewigkeit nicht mehr sein. Da gibt es keine Vergangenheit, keine Gegenwart und keine Zukunft. Da gibt es keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr, sondern ewige Gegenwart. Und so ist es auch für uns fast unfassbar, dass es bei Gott auch nur immer diese ewige Gegenwart gibt. Er hat vor Grundlegung der Welt das alles schon so gesehen und eingerichtet und sein Blick reicht über die Zeit der 7000 Jahre Menschheitsgeschichte in die Ewigkeit und es ist für ihn Gegenwart. Deshalb brauchen wir auch gar keine Angst zu haben und keine Sorge zu haben, dass das, was in der Bibel steht, sich vielleicht doch nicht erfüllen würde. Wir können uns darauf verlassen, bei Gott ist das alles Gegenwart, für ihn ist das nicht Vergangenheit und nicht Zukunft, sondern er sieht das schon jetzt. Und deshalb können wir in der Bibel das alles nachlesen, was kommen wird. Wir sagen, was noch in der Zukunft liegen wird. Aber diese Dreieinteilung macht uns auch keine Sorgen. Wir wollen ja auch nüchtern bleiben. Wir bleiben dabei. Wir leben jetzt in der Gegenwart. Und was morgen ist, das wollen wir dem Herrn überlassen. Aber ein dritter Punkt. Wir selber als Mensch sind auch eine Dreieinheit. Die Bibel sagt es uns, Leib, Seele und Geist. Ich habe aber noch nie einen getroffen, der zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ja, bist du jetzt der Leib oder bist du die Seele oder bist du der Geist? Wir nehmen das als eine Einheit auf, obwohl wir auch eine Dreieinheit sind. Und deshalb sollten wir das auch die Dreieinheit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, nicht überkomplizieren. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er ist das ins Fleisch gekommene Wort Gottes. Und wenn Sie etwas mehr von Jesus Christus kennenlernen wollen, das sollten wir doch tun, möchte ich Ihnen einmal eine kleine Hilfe geben zum Bibelstudium. Es sind vier Kapitel, die in besonderer Weise uns den Herrn Jesus vor Augen stellen. Natürlich spricht die ganze Bibel von ihm. Wie ein roter Faden geht es durch die ganze Heilige Schrift. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Manchmal in etwas verborgener Weise, manchmal in schöner prophetischer Weise, wie ich zum Beispiel aus den Psalmen sagen kann, Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den Psalmen vieles, vieles prophetisch angedeutet. Aber wer den Herrn Jesus mehr kennenlernen will, und das sollten wir doch tun, der sollte sich einmal 4 Kapitel des Neuen Testamentes vornehmen. Da ist zuerst einmal Hebräer 1. Im Hebräerbrief, und wir wollen einmal diese Stelle lesen, da wird uns nun der Herr Jesus vorgestellt als der, der vollkommen besser und höher ist als alles, was zum Beispiel im Alten Testament war. Er ist gewissermaßen der Herr, die Wirklichkeit von dem, was schattenhaft im Alten Testament vorgezeichnet wurde. Und so zeigt uns der Hebräerbrief, dass er besser ist als alles, was im Alten Bunde war, dass er größer ist als Mose und Aaron, größer als der Altar und der alttestamentliche Gottesdienst, ja, dass er auch größer ist als der hohe Priester. Ja, er geht darüber hinaus, Melchisedek, der Königspriester im Alten Bunde. Er ist auch höher als die Engel, sagt Hebräerbrief. Und ich lese einmal diese ersten Worte, damit wir merken, wie nun Gott, der Vater, durch den Sohn gewirkt hat. Da heißt es in Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne. Das Reden Gottes im Sohne ist die tiefste Offenbarung, die wir von Gott haben, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, indem er um so vieles besser geworden ist als die Engel. In Hebräer 1 vor allen Dingen finden wir so den Herrn Jesus als den großen hohen Priester und wir erfahren etwas von diesem neuen Bunde. Das zweite, wo unser Herr Jesus in besonderer Weise vor Augen gestellt ist, das ist das Johannesevangelium Kapitel 1. Habe es schon öfters zitiert, im Anfang war das Wort. Und da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 1, er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Es gibt also keinen Menschen, der nicht Möglichkeit hätte, diese Erleuchtung durch den Herrn Jesus zu erkennen. Er offenbart sich allen. Und wir haben gelesen, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Lieben, das gilt nicht nur dem Johannes. Auch wir sollen und wir dürfen die Herrlichkeit unseres Herrn anschauen. Lasset uns aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und so sagt uns ja auch der Hebräerbrief im 2. Kapitel, denn indem er ihm alles unterworfen hat, hat er nichts gelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir ihn noch nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel wegen des Leidens des Todes erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, so dass er durch Gottes Gnade für alles den Tod schmeckte. So sehen wir ihn im Johannesevangelium als den, der für alle gekommen ist, der Sohn Gottes. Und so sehen wir, wie Johannes ihn auch uns vor Augen stellt. Ich hätte noch vieles zu schreiben, schreibt er am Ende seines Briefes. Dieses aber ist geschrieben, auf dass ihr wisset, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und Leben habend durch den Glauben. Das dritte, das ist Offenbarung 1. In der Offenbarung 1, ich habe es schon kurz angedeutet, lernen wir den Herrn Jesus nun kennen als den Auferstandenen. So begegnet er dem Johannes, und im zweiten und dritten Kapitel der Offenbarung finden wir ihn mitten unter der Gemeinde. Wir kennen die sieben Sendschreiben und können daraus lernen, dass der Herr Jesus sehr wohl darauf achtet, was in seiner Gemeinde geschieht. Und deshalb muss Johannes alles schreiben. Schreibe, was war, was ist und was kommen wird. Und immer geht es um Jesus Christus als den Auferstandenen, den Herrn aller Herren, den König aller Könige, der letzten Endes den Sieg über alles davontragen wird. Den Auferstandenen und zur Rechten des Herrn Sitzenden, zur Rechten Gottes Sitzenden Herrn, lernen wir aber noch am allermeisten, am allerbesten, am direktesten, möchte ich einmal sagen, im Kolosserbrief. Und der Kolosserbrief hat ja nun als Überschrift, jeder Brief hat ja auch eine gewisse Überschrift, oder können wir eine Überschrift geben, den Hauptgedanken. Da ist der Brief an die Kolosser, die Herrlichkeit des Christus Jesus. Und wir finden in keiner anderen Stelle eine solche wunderbare Aussage über den Herrn. Und darüber möchte ich heute Morgen noch etwas sagen. Ich lese einmal aus dem Kolosserbrief, aus dem ersten Kapitel, von Vers 12 ab. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, welcher das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn durch ihn sind alle Dinge geworden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen, und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn. Es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Im zweiten Kapitel sagt der Apostel Paulus noch, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und in ihm sind auch wir zur Fülle gebracht. Lieben, hier sehen wir einen Zusammenhang, der so atemberaubend ist, dass wir nur in Demut daran denken können, wer dieser Herr ist. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und weil Jesus Christus in uns wohnt, sind auch wir hineingenommen in diese Fülle. Das ist die Stellung des Kindes Gottes nach den Augen und Gedanken Gottes. Und wir sollten das nicht gering achten, sondern wir sollten immer mehr es lernen, was es bedeutet, diesen Herrn in unserem Herzen aufzunehmen. Und ich möchte heute Morgen einmal besonders darauf hinweisen, dass es dem Apostel Paulus darum geht, das Anliegen an die Kolosser weiterzugeben und auch an uns. Wir sollen nirgends anderes etwas erwarten, hohe Dinge, außer in ihm. denn in ihm sind tatsächlich verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage nichts gegen die Philosophie, ich sage auch nichts gegen eine Art der Theologie und Psychologie, aber eines steht fest, wer anspruchsvoll ist und sich nicht von der Welt und von den Fürsten dieser Welt verblenden lässt, der muss eben dorthin gehen, wo die Fülle der Weisheit und der Erkenntnis ist. Und das ist eben von der Bibel her Jesus Christus. Und deshalb muss er in allem den Vorrang haben. Wisst ihr, es ist ja nicht so, dass die anderen Dinge gar nichts sind. Paulus vergleicht es einmal, dass er sagt, die Übungen der sportlichen Art sind weniger Nütze als die Übungen des Geistes. Das bedeutet nicht, dass Paulus den Sport ganz gering geachtet hätte. Aber er sagt, sportliche Übungen sind gut. Aber wer eben nur in den sportlichen Übungen bleibt, der tut zwar seinem Körper etwas ganz Gutes, aber wo bleibt die Seele? Und ihr Lieben, wir wollen einmal uns das merken. Seelsorge ist immer erstrangig vor der Leibsorge. Deshalb bin ich so dankbar, dass wir nach dem Frühstück wenigstens jetzt Seelennahrung haben. Und der Herr Jesus ist überzeugt, und da hat er völlig recht, und Paulus hat das erkannt. Er, der Herr Jesus, muss in allem den Vorrang haben. Und wenn wir das mitnehmen, dann werden wir auch die anderen Beziehungen zur Freizeit, zum Hobby, zur Kunst, zur Philosophie und Psychologie recht einordnen. Zuerst er und er alleine. Nun möchte ich aber eigentlich kurz auf drei Punkte hinweisen, die wir hier im Vers 15 und im Vers 18 haben, denn ich kann ja nun nicht in dieser Zeit den Kolosserbrief betrachten, auch das ist ein sehr schönes Thema. Ich möchte einmal auf diese, sagen wir einmal, fünf Punkte hinweisen, die in Vers 15 und im Vers 18 uns den Herrn Jesus vor Augen stellen. Wir wollen ja nicht nur zur Kenntnis nehmen, dass wir in ihm die Herrlichkeit haben, sondern wir wollen auch lernen, was das ganz konkret bedeutet. Denn das Wort Herrlichkeit ist ja manchmal auch ein bisschen abgegriffen. Wir wollen immer daran denken, wenn wir von Herrlichkeit sprechen, sprechen wir immer zuerst einmal vom Herrn der Herrlichkeit. Und das ist der Herr Jesus, das ist unser Gott und Vater. Da heißt es so im Vers 15 zuerst einmal, er ist der Abglanz, das Abbild des ewigen und lebendigen Gottes. Nun könnten wir da natürlich schon ins Fragen kommen. Ich habe gestern gesagt, dass wir von Gott kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen sollen. Und deshalb könnte man argumentieren, wenn Gott unsichtbar ist, dann kann man auch von ihm kein Abbild machen. Aber die Bibel sagt doch, es gibt eine Möglichkeit, Gott kennenzulernen, aber nicht durch ein Bild, wie wir es uns vorstellen, sondern wenn wir den Herrn Jesus kennenlernen. Und das hat ja der Herr Jesus nun seinem Philippus und dem Nathanael deutlich gesagt. Philippus, 3 Jahre lang bist du jetzt mit mir unterwegs und jetzt kommst du plötzlich und sagst, zeige mir den Vater. Philippus, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Obwohl es jetzt auch wieder nicht darauf ankommt. Ich habe kürzlich einmal in einer Zeitung gelesen, man hat jetzt rekonstruiert aufgrund einer Computeraussage, wie der Herr Jesus, oder wie Jesus, die sagen ja nicht Herr Jesus, sondern wie Jesus ausgesehen habe. Oh, ihr Lieben, es wäre besser, ich hätte das bisschen überhaupt nicht angeschaut, denn ich hatte einen anderen Eindruck. Mein Herr sieht ganz, ganz anders aus. Ganz anders. Und auch der beste Maler und der beste Fotograf und der beste Computer werden ihn nie so darstellen. Und wenn wir ihn wirklich kennenlernen wollen, dann müssen wir schon die Bibel lesen, denn dort ist es wirklich beschrieben. Und da heißt es, er ist der Abglanz, der Abdruck des Wesens Gottes. Wenn wir also Gott kennenlernen wollen, dann müssen wir eben den Herrn Jesus kennenlernen. Denn er ist letzten Endes der ins Fleisch gekommene Gott selber. Und er war so eins mit seinem Vater, dass wir alle Wesensarten, die der Vater hat, Liebe, Licht, Heiligkeit, Allwissenheit, Allmacht und alles, auch im Herrn Jesus wiederfinden. Er ist Gott. Und deshalb können wir, wenn wir Gott kennenlernen wollen, nicht umhin, den Sohn zu kennen. Denn wer den Sohn ehrt, der ehrt den Vater. Und wer den Sohn kennt, der kennt den Vater. Und wer den Vater liebt, der liebt auch den Sohn. Er ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Und deshalb muss er in allem den Vorrang haben. Das Zweite, was uns hier gesagt wird, er ist auch der Erstgeborene aller Schöpfung. Was heißt das? Ich möchte einmal aus dem Psalm 89 etwas lesen. Da finden wir auch schon eine Aussage. Psalm 89, Vers 27. So will auch ich, das sagt der heilige, ewige Gott, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde. Nun wissen wir, dass in dem Psalmen nur prophetisch vom Herrn Jesus gesprochen wird. Und so wird er uns in dem Psalmen als der König aller Könige vorgestellt, in Bezug auf das Ziel des alten Bundes, das Reich Gottes. Und vom Reiche Gottes her wird der Herr Jesus immer als der König gesehen. Deshalb diese sogenannten Königspsalmen. Aber ihr Lieben, Kolosser geht weit über das hinaus. Natürlich bleibt er das und ist er das für das Volk Israel zum Beispiel. Aber für seine Gemeinde ist er noch viel mehr. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und wenn wir von Jesus Christus sprechen, und ich bin so dankbar, dass wir das in der Evangelisation verkündigen dürfen, dass er der Herr aller Herren, der König aller Könige ist, dass er Gott selber ist, gepriesen in Ewigkeit, dass er auch der Schöpfer und Erhalter aller Dinge ist. Der Vater hat in seiner Liebe den Ursprung der Gedanken gelegt. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und der Herr Jesus ist der, der das Werk ausgeführt hat. Und wenn Jesus Christus, der Schöpfer und Erhalter aller Dinge, seinen Arm zurückziehen würde aus dieser Schöpfung, dann hätten wir die Katastrophe. Lieber, wenn man sich dann vorstellt, dass auf der anderen Seite die modernen Menschen heute sagen, wir brauchen keinen Schöpfergott, das ist alles durch Zufall, durch Evolution entstanden. Und dass in unseren Schulen diese Kinder das nun lernen müssen, dass das also die wissenschaftliche Errungenschaft des 20. Jahrhunderts wäre, dann kann ich nur sagen, das stimmt einfach nicht. Wenn Sie, in vielen Dingen sind mir die Amerikaner so ein bisschen hemdärmlich, in manchen Dingen. Sie machen manches, was mir nicht so gefällt. Aber in einem muss ich Sie immer wieder bewundern. Was die Stellung zu Gott und Religion anbelangt, sind Sie konsequenter als wir Deutschen, obwohl wir das Volk Luthers und der Dichter und Denker sind. An den amerikanischen Schulen muss gleichberechtigt die Evolution gelehrt werden, mit der gleichen Berechtigung aber auch der biblische Schöpfungsbericht. Und nun geht man von dem Gedanken aus, ein junger Mensch soll nun selber entscheiden, ob er Evolutionist sein will oder ob er Christ sein will. Bei uns in der Schule gibt es das nicht. Da wird Evolution als die neue Errungenschaft der Wissenschaft mit allem Drum und Dran verkündigt und der Schöpfungsbericht wird immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Und das formt den Menschen, das führt zur Gottlosigkeit. Denn wenn alles durch Zufall entstanden ist, dann brauche ich keinen Gott. Aber die Menschen werden sich schon einmal wundern und müssen erkennen, die Bibel hat doch recht. Denn Jesus Christus ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Lieben, aber das führt natürlich auch dazu, dass wir uns nicht verwundern sollten, dass dieser Jesus Christus, dass wir ihn nie mit unserem Verstande so erfassen können, dass wir alle hinter seine Geheimnisse kommen und seine Größe und seine Majestät. Wir werden immer einen weiten Abstand in der Erkenntnis behalten, solange wir hier sind. Es kommt einmal der Augenblick, wo Kinder Gottes ihn schauen dürfen, wie er ist. Und dann werden wir umgestaltet werden in sein Bild. Dann werden wir erkennen, was es bedeutet, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Wisst ihr, er ist nicht nur der Erste, sondern er ist der Schöpfer selber. Und weil er der Schöpfer selber ist, können wir doch nicht erwarten, dass wir ihn in seinem ganzen Ausmaß wirklich erfassen können. Wir sind uns über den einen Punkt doch wenigstens dann einig, dass der Schöpfer immer größer ist als das Geschöpf und der Meister immer größer ist als das Werk, der er geschaffen hat. Und wenn wir Michelangelos Werke anschauen oder andere große Künstler, dann betrachten wir zwar ihre Kunstwerke, aber dahinter steht doch immer die Größe des Schöpfers, das ist doch noch mehr. Und so ist es auch bei Jesus Christus. Ich möchte Ihnen einmal ganz kurz einige Gedankenanstöße mitgeben. Wenn ich jetzt sage, dann sind schon von der Lichtgeschwindigkeit her 300.000 Kilometer zurückgelegt. Das ist die sogenannte absolute Lichtgeschwindigkeit, die Albert Einstein entdeckt hat, und alles spricht dafür, dass er sich nicht getäuscht hat. Ist einwandfrei erwiesen. Das Licht legt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Nun, wenn man den Weltraum erforschen will, dann kommt man mit diesen Kilometerangaben nicht weit. Denn das Weltall, das Universum ist so groß, dass wir es gedanklich überhaupt nicht erfassen können. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Ihre Penäler-Zeit erinnern. Da musste man differenzieren und integrieren. Da musste man mit Hochzahlen experimentieren. Und deshalb ist es in der Mathematik überhaupt kein Problem, mit 1 hoch 12 oder 10 hoch 12 zu rechnen. Das ist eine Billion, 10 Billionen. Aber wissen Sie, was die eigentliche Lichtgeschwindigkeit in einem Jahr ist? Und das ist das Maß, mit dem man die Entfernung des Universums misst. Das ist nicht die sogenannte astronomische Einheit. Das ist nämlich die Entfernung von der Erde zur Sonne. Das sind 150 Millionen Kilometer. Das ist auch schon ein ganz schönes Stück. Sonne braucht 8 Minuten, bis sie hier ist, wenn man so rechnet. Lieben, wir können uns keine Vorstellung machen, was die Entfernung von einem Lichtjahr ist. In einer Sekunde schon 300.000 Kilometer, in einem Jahr etwa 10 Billionen Kilometer. Aber unser Sonnensystem, zu dem wir gehören, die Sonne mit allem drum und dran, hat einen Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren. Es haben aber ganz moderne Teleskope, man hat ja heute keine Fernrohre mehr, sondern Teleskope, könnte ich Ihnen den ganzen Vortrag halten, ist hochinteressant, 8 Spiegel hintereinander aufgebaut. Da kann man heute die Milchstraße fotografieren, das wird ja laufend getan. Ich habe einmal einen gläubigen Astronomen oder Rostnagel aus der Sternwarte in Wildbad kennengelernt. Er hat uns die neuesten Aufnahmen damals gezeigt, Farbdias, von ganz neuen Sternensystemen, die man früher überhaupt nicht gekannt hat. Und so hat man festgestellt, dass die sogenannte Milchstraße, die wir so sehen, eine Ansammlung von Milliarden Sternen ist, von Milliarden Sonnen, die oft einmal wesentlich heller sind als unsere Sonne. Und man geht heute davon aus, und das ist einigermaßen erwiesen, dass es Quadrillionen Sterne gibt. Eine Zahl, die weit über das hinausgeht. Wir können einmal sagen, Billion mal Billion. 10 hoch 12 mal 10 hoch 12 gibt dann 10 hoch 24. Da sind wir etwa bei der Quadrillionen. Unvorstellbare Sterne. Und nun sage ich noch einmal, was in Psalm 147 steht. Er, der Herr Jesus, hat sie geschaffen und kennt sie alle mit Namen. Lieben, vor 100 Jahren würde ein Mensch gesagt haben, das ist unmöglich. Aber wir heute im Zeitalter der Technik und vor allen Dingen auch der Computertechnik, wir können uns heute schon vorstellen, dass es kein Problem mehr ist, 100.000 Millionen, Milliarden, Trillionen Werte aufzunehmen. Der modernste Rechner, den es heute gibt, also Computerrechner, der schafft es, in einer Sekunde etwa 10 Milliarden Sterne zu zählen oder Eindrücke aufzunehmen. 10 Milliarden. Was meinen Sie wohl, wie lange wir den Computer im Betrieb haben müssen, wenn wir alle Sterne, diese 10 hoch 24, zählen wollen? Schätzen Sie einmal. Jahre. Ja. Es sind nicht nur Jahre, sondern es sind 36 Millionen Jahre. Wenn man sich vorstellt, in einer Sekunde 10 Milliarden, also wenn man so ganz groß sagt, in einer Sekunde könnte er alle 6 Milliarden Menschen zählen und dann muss er trotzdem noch Millionen Jahre arbeiten, bis die Zahl der Sterne da ist. Da kann man nur sagen, wie groß bist du, wie groß bist du. Und auf der anderen Seite sagt dann der Psalm 147 wieder, er verbindet unsere Wunden und heilet die zerbrochenen Herzen. Sehen Sie, das ist das Wunderbare. Der eine mag sagen, ja, mir kommt es auch so weit vor, dass Gott so weit, weit weg ist. Nein, das ist er nicht. Er ist uns näher, als wir denken. Er ist uns näher als die Luft, die uns umgibt. Und deshalb gibt es bei Gott keine großen Dinge und keine kleinen Dinge, sondern für ihn ist alles wichtig. Für ihn ist das Flehen eines Kindes Gottes in seiner Not genauso wichtig wie die Milchstraßen, die er dort beherrscht. Denn Gott hat ihm alles übergeben. Aber wissen Sie, was das Kostbarste an der ganzen Sache ist? Er hat ihn, sagt die Bibel, als das Haupt seiner Gemeinde gegeben. Dieser Jesus Christus ist das Innigste verbunden mit den Seinen. Es gibt keine innigere Verbindung mehr als das Haupt mit dem Körper. Wenn das nicht mehr vorhanden ist, spricht man nicht mehr von einem Menschen, sondern von einem Torso, von einem Leichnam. Der Geist Gottes benutzt den Ausdruck, Gott hat ihn uns als Haupt seiner Gemeinde gegeben. Er ist auch der Schöpfer aller Dinge, jawohl. Er ist der Herr über alle Milchstraßen, jawohl. Aber Gott hat ihn als Haupt seiner Gemeinde gegeben und wir als Kinder Gottes dürfen Glieder an diesem Leibe zu sein. Das ist eine Stellung, das ist ein Vorrecht, was wir überhaupt nicht mit Gedanken erfassen können. Und deshalb ist es nicht irgendwie eine Überforderung, wenn nun der Apostel Paulus sagt, deshalb muss er in deinem Leben in allem den Vorrang haben. Ihr Lieben, es ist schade, dass man heute von Jesus manchmal so abfällig redet. Und wenn es hochkommt, man ihn als einen guten Menschen darstellt, vielleicht als Vorbild der Bergpredigt und so weiter. Das hat auch Gandhi getan, obwohl er nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes geglaubt hat. Aber wenn man Jesus Christus nur als einen guten Menschen darstellt, dann beleidigt man ihn in seiner ganzen Schöpferherrlichkeit. Er ist Gott gepriesen in Ewigkeit. Lesen Sie unter diesem Gesichtspunkt einmal das erste Kapitel von Kolosser 1 ganz durch. Da werden Sie staunen. Ich habe jetzt nur 3 Punkte genannt. Ich werde gelegentlich noch mehrere erwähnen. Aber es geht eben darum, dass wir uns jetzt nicht gefühlsmäßig nun so ein bisschen erwärmen, sondern dass wir erkennen, dieser Herr Jesus hat uns durch sein Blut erkauft, wir gehören ihm und deshalb muss er in allem den Vorrang haben. Wir wollen stille werden und beten. Unser geliebter Herr, wir danken dir, dass du dich so offenbarst in deinem Wort. Durch deinen Heiligen Geist. Und wir beten dich darüber an und geben in allem dir die Ehre. Herr, nun danken wir dir, dass wir das alles im Glauben erfassen dürfen, weil du uns deinen Geist ausgegossen hast in unsere Herzen, der dich verherrlicht, und so dürfen auch wir dich verherrlichen durch den Glauben und auf das Vertrauen zu dir. Wir beten dich an und in dir und durch dich und in deinem Namen unseren großen Gott und Vater, der dich uns gegeben hat. Vater, wir danken dir für die unaussprechliche Gabe deines geliebten Sohnes. Amen.